Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Heute starten wir mit dem Thema Notfälle am Ohr. Also wir bleiben bei den Notfällen. Ja, und um es mit Theodor Fontane zu sagen, ist ein weites Feld.
Könnte man so sagen. Sehr literarisch. Wir haben diesen Überbegriff Notfälle wieder ein bisschen weiter gefasst. Wir könnten es ein bisschen konkretisieren und könnten sagen, es sind Erkrankungen, die eine Vorstellung in unserer Notfallsprechstunde generieren. Denn viele Notfallvorstellungen ergeben sich ja einfach aus einem akuten Problem. Und das trifft auf unser erstes Thema eigentlich ganz gut zu. Das sind die entzündlichen Erkrankungen am Ohr.
Ja, das ist so ein bisschen das Brot- und Buttergeschäft für unsere Assistenzärzte, aber auch für niedergelassene Ärzte in der Notfallsprechstunde. Und da gehen wir gleich mal mit einem Klassiker rein, und zwar der Entzündung des Gehörgangs, der sogenannten Otitis externa.
Die Otitis kann ja ganzjährig auftreten, aber ist doch eher ein Krankheitsbild, was typischerweise im Sommer auftritt. Und da ist so die typische Anamnese, bin gerade aus dem Urlaub gekommen, war baden oder habe das Wochenende im Schwimmbad verbracht. Und dann fängt eben nachts an, irgendwie das Ohr zu laufen und dann kommen die Patienten zu uns.
Ja, ist ganz oft auch so, dass sie direkt aus dem Flieger zu uns in die Klinik kommen. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kriege auch oft die Anrufe, ich bin gerade auf Malle und habe das und das Problem mit dem Ohr, kannst du mir helfen? Und dann kann man die eigentlich auch ganz gut telefonisch durchrouten und mit der Differentialdiagnose Otorrhoe, das andere wäre ja möglicherweise dann eine Mittelohrentzündung. Und bei der Gehörgangsentzündung entzündet sich ja eben der knorpelige und oft auch der knöcherne Gehörgang, respektive die Haut. Und dementsprechend hat man auch Schmerzen am äußeren Ohr, am Ohrknorpel und am Tragus.
Wie du sagst, also wenn der Patient uns anruft, kann man meistens das schon am Telefon relativ gut abschätzen. Aber wenn er vor einem sitzt, dann ist es im Grunde eine Blickdiagnose. Und es ist, wie du sagst, vielleicht erste Take-Home-Message für heute. Tragusdruckschmerz ist gleich Otitis externa.
Genau. Und die Patienten können sich wirklich super krank fühlen. Also die hören schlecht, haben brutale Schmerzen. Und für die ist es ganz schwer zu differenzieren, ob die jetzt eine Gehörgangsentzündung haben oder eine Mittelohrentzündung.
Typische Anamnese, hatte ich ja gesagt, Sommer, Badeurlaub oder Schwimmbad. Das ist auch der Pathomechanismus. Otitis externa wird durch Wasserkeime ausgelöst. Also es sind häufig Pseudomonaden dabei. Und das ist auch dann wichtig, dass die Therapie mit einem Antibiotikum lokal eben gegen Pseudomonaden wirken muss. Und man muss eben versuchen, das Ohr abzutrocknen.
Genau, da fängt schon mal das erste, in Anführungszeichen, kleine Problem an. Es gibt gar nicht so viele antibiotische Ohrtropfen. Das sind fast alles Augentropfen. Die Augenärzte sind da irgendwie ein bisschen besser vernetzt. Aber die Augenärzte haben richtig gute Antibiotika, die häufig auch systemisch nur Reserveantibiotika sind. Typischerweise halt eben Gyrasehemme oder Chinolone wie Ciprofloxacin, Ofloxacin, aber eben auch Aminoglykoside wie zum Beispiel Gentamicin. Und zusätzlich sind in den Augentropfen häufig noch Steroide drin, also Beclometason, Dexamethason zum Beispiel. Und das ist eben als Begleitmedikation sinnvoll, also das ist wünschenswert, weil das schwillt einfach den Gehörgang ab und nimmt so ein bisschen diese Entzündungsreaktion raus.
Bei Aminoglykosiden muss man natürlich sicherstellen, dass das Trommelfell in Ordnung ist und ja keine Trommelfellperforation vorliegt, weil das hatten wir ja schon mal in der vorherigen Folge gehört, die sind eben ototoxisch. Ich glaube, wir hatten in der Folge über Schwindel drüber gesprochen, dass wir tatsächlich ja das auch teilweise therapeutisch einsetzen bei Morbus Meniere, um das Labyrinth auszuschalten.
Genau, also da muss man aufpassen und wir sagen den Assistenten immer, ihr müsst das Trommelfell sehen und relativ sicher beurteilen können. Aber die sind eben auch super wirksam und wenn man so einen Patienten da hat mit einer fiesen Gehörgangsentzündung, dem will man natürlich auch bestmöglich helfen. Meine persönliche Präferenz, wenn wir das jetzt mit dem Trommelfell überprüft haben, ist eine Salbe mit Gentamycin und Cortison. Und die kann man dann einfach so in den Gehörgang einbringen. Die läuft dann mit der Zeit auch wieder raus oder mit einem Salbenstreifen. Das ist so die klassische Technik, weil das dann ein bisschen besser und breiter in den Gehörgang eingebracht werden kann. Tut natürlich weh, ne? Wenn man so einen Streifen reinschiebt, das tut weh und das muss man den Patienten dann auch sagen. Und weh ist ein wichtiges Stichwort, die brauchen Schmerzmittel. Also am besten halt was Ibu oder Diclofenac, das ist zusätzlich noch abschwellend, weil es tut einfach sehr weh.
Also ich bin auch ein Fan von Salbenstreifen, genauso wie du. Alternativ, wenn es der Patient das überhaupt nicht zulässt, kann man natürlich auch Ohrentropfen verwenden oder wenn man eben unterwegs ist und so eine telefonische Diagnose bekommt, dann kann man sich ja nicht selber einen Salbenstreifen ins Ohr geben. Und da gibt es ja auch Antibiotikatropfen, die tatsächlich fürs Ohr gemacht sind. In der Regel Ciprofloxacin, wir wollen jetzt keine Handelsnamen nennen, aber die wirken auch gut. Gefühlt ein bisschen weniger gut als Salbenstreifen, aber unterm Strich kann man die auch gut nehmen.
Ja, und ich meine, da hat man eben den Vorteil, dass man sagt, man sieht das Trommelfell nicht sicher oder jemand lässt das nicht zu, dann kann man die eigentlich relativ blind anwenden. Okay, das klingt jetzt ja alles nicht so dramatisch, sondern nur ziemlich ätzend, kann man auch so unterschreiben. Aber jetzt gibt es ja eine gefürchtete Komplikation, die ist so ein bisschen... Nicht ein bisschen, die ist ziemlich unterdiagnostiziert leider oder wird viel zu spät diagnostiziert. Und das ist die sogenannte Otitis externa necroticans. Früher sagten wir auch Otitis externa maligna, aber das ist natürlich nicht ganz korrekt, weil es ist ja nicht maligne.
Ja, es ist auf eine gewisse Art maligne,
ja,
aber eben nicht maligne im eigentlichen Sinn. Aber die Entzündung geht tief in den Knochen rein und greift den Knochen an und das hat eben schon diese malignen Züge.
Ehrlicherweise bin ich mir nicht sicher, ob die Patienten mit einer Nekrotikanz nicht eine ähnliche Überlebenschance haben wie mit dem Gehörgangskarzinom. Also ist wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich.
Wann würdest du sagen, muss man dran denken an eine Otitis externa Nekrotikanz? Was sind so die kardinalen Signale?
Ja, das erstmal muss man ein bisschen logisch denken. Also so ganz junge, gesunde Patienten trifft es so gut wie gar nicht. Das heißt nicht, dass die es nicht kriegen können, aber wir müssen natürlich bei älteren Patienten, Patienten, die immunsupprimiert sind, meistens einen Diabetes haben, da müssen wir daran denken. Also das ist die typische Patientengruppe. Dann eigentlich jede protrahierte Otitis externa, die über mehrere Wochen geht, da muss man sich überlegen, ob man nicht weitere Diagnostik macht als nur Abstriche. Und die absolute Red Flag ist eben Ausfall von kaudalen Hirnnerven, also in der Regel Facialis, können aber auch andere Hirnnerven sein. Wenn die im Kontext mit einer Entzündung am Ohr ausfallen, dann ist die Diagnose eigentlich fast schon gestellt. Und alle diese Sachen kann man eigentlich ganz einfach abfragen. Da muss man doch nicht mal ins Ohr gucken, also sollte man natürlich auch machen. Das klingt so super banal. Aber es läuft immer wieder schief und ich muss es leider sagen, es ist leider auch schon bei uns in der Klinik eher etwas zu spät gesehen worden. Obwohl, ich würde sagen, wir sind Protagonisten, wir haben hier eine extra SOP dafür. Ich kriege aus ganz Baden-Württemberg Anrufe, wie macht ihr das eigentlich? Trotzdem bei uns auch schon, habe ich auch schon gesehen, Patienten, wo ich sage, Mensch, wieso hat der denn nicht dran gedacht? Ne?
Ja, leider. Ja, aber es kommt immer wieder mal vor. Wenn wir jetzt so einen Patienten vor uns sitzen haben, sollten wir auf jeden Fall eine Bildgebung machen und da ist zunächst mal ein Felsenbein-CT Standard. Das kann noch um ein MRT mit Kontrastmittel erweitert werden und da kann man eigentlich auch schon ganz gut die mögliche Knochenarrosion feststellen. Wir haben die Möglichkeit hier am Zentrum noch ein sogenanntes SPECT-CT durchzuführen, bei dem man die Stoffwechselaktivität im Knochen darstellen kann. Aber ich denke, man sollte mit der Therapie Einleitung nicht warten, bis das SPECT-CT durchgeführt ist, denn das bekommen wir ja auch nicht immer super schnell.
Also apparative Diagnostik super wichtig und muss man auch einfach dran denken und frühzeitig einleiten. Also ein Felsenbein-CT kriegen wir hier eigentlich sofort, zack, zack, MRT. Was man eigentlich immer machen muss, wenn man den Verdacht hat, das kann schon einen Tag oder zwei Tage dauern, dann sind das Patienten, die haben häufig eben dann Diabetes und Nierenerkrankungen, dann können die nicht gut Kontrastmittel kriegen, müssen vorbehalten. Also ans MRT denken, frühzeitig anmelden. Und halt in der klinischen Untersuchung ist ganz wichtig der Hirnnervenstatus. Also Faciales, aber eben auch die anderen kaudalen Hirnnerven und Abstrich. Das ist sozusagen das, was man als allererstes machen muss. Weil wenn man eine Therapie eingeleitet hat, kommt unter Umständen bei dem Abstrich nichts mehr raus. Und über das Thema Resistenzen sprechen wir ja nachher noch. Dann als nächste nochmal nach dem Blutzucker schauen. Vielleicht ist der Diabetes noch nicht diagnostiziert worden und HbA1c. Und ich persönlich halte es für super wichtig, dass man eine Probe rausnimmt. Es muss nicht vielleicht am ersten Tag sein, weil differentialdiagnostisch kann es auch mal so ein Gehörgangskarzinom sein.
Genau, und zum Diabetes. Häufig haben die einen bekannten Diabetes, aber der ist nicht gut eingestellt. Also da lohnt sich, den Diabetes einzustellen. Und wenn wir jetzt eben eine Diagnose gestellt haben, dann müssen wir eine Therapie einleiten. In manchen Fällen, je nach CT-Befund, wird man eine chirurgische Therapie versuchen, um einfach die Entzündungslast zu reduzieren. Aber das ist eben nicht in allen Fällen wirklich sinnvoll und das funktioniert nicht in allen Fällen. Und wesentlich wichtiger als die chirurgische Therapie ist tatsächlich eine langzeitantibiotische Therapie. Und die Patienten kriegen bei uns ja 2 Monate und teilweise sogar noch länger eine IV-Antibiose, weswegen man auch eben frühzeitig schauen muss, dass die eine Heimversorgung bekommen, dass die vielleicht zu Hause eben durch einen Dienst IV-Antibiose bekommen können, weil sonst wohnen die hier 2 Monate im Krankenhaus und das vertragen die Patienten in der Regel nicht so gut.
Ja, da hat keiner was von. Und diese Heimversorgung gibt es, das funktioniert gut. Man muss es aber anmelden. Ne? Also ganz konkret, Standardtherapie bei uns sind erstmal über 6 Wochen IV-Antibiose mit Piperacillin und Tazobactam 4-mal täglich, 4,5 Gramm. Und es wird langsam und protrahiert gegeben, weil es dann besser in den Knochen kommt. Und dann muss man eben schauen, dass man im Verlauf nochmal nach dem Resistogramm schaut, aus dem Abstrich, ob man die Antibiose anpassen muss. Und was wir hier frühzeitig machen, ist, dass wir die Kollegen der Infektiologie hinzuziehen mit einem Konsil, dass die von vornherein mit im Boot sind, weil das einfach ein fieses und häufig letales Krankheitsbild ist. Und da müssen wir alle Register ziehen.
Wenn die Patienten eine Facialisparese haben, ist es ja auch per se immer ein schlechter Indikator. Das heißt, wenn eine Facialisparese besteht, sinkt eben das Outcome und die Mortalität steigt. Und man kann versuchen, dagegen zu wirken, Cortison zu geben, machen wir ja auch. Das ist vielleicht in dem Kontext aber auch nicht hundertprozentig ideal für die Infektion.
Ja, genau sowas würde ich mit den Infektiologen dann auch besprechen. Also wir geben aktuell hier bei Facialisparese hochdosiert Cortison, kurz, also nicht so lange, wie man es früher gegeben hat. Aber man muss das diskutieren und auch wenn Patienten einen ausgeprägten Diabetes mellitus haben und dadurch mit dem Zucker weiter entgleisen, dann muss man aufpassen und eher zurückhaltend sein. Und das ist eben das, was ich auch mitgeben will an der Stelle. Wir haben SOPs, wir haben Leitlinien, man kann die aber nicht immer nur ganz starr abarbeiten, sondern man muss eben auch im Einzelfall schauen. Manchmal muss man davon abweichen.
Und wenn man jetzt sieht, die chirurgische Therapie, die Antibiotikatherapie, die greift nicht. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit einer hyperbaren Sauerstofftherapie. Da gibt es aber wenig große Studien und Langzeiterfahrungen. Oder was ist deine Erfahrung damit?
Ja, die HBO wird ja für viele Sachen angewendet. Und ich denke, bei sowas ist sie schon sinnvoll. Leider können wir sie oft nicht durchführen. Aber man muss dran denken, wie so oft. Also wir haben hier keine eigene Überdruckkammer in Tübingen, gibt es ein paar in Baden-Württemberg. Und die Erfahrung ist eben, wenn wir da Anfragen stellen, dass die Patienten oft zu krank sind. Also scheinbar sind Lungenerkrankungen da problematisch. Und immer wenn auch noch eine Tumorerkrankung im Raum steht, dann lehnen die das grundsätzlich ab. Also das ist eine Option, an die man denken kann. Ich meine, bei diesen Erkrankungen muss man immer an Reservetherapien denken. Das ist also ein Pfeil, den man noch im Köcher hat. Aber es geht oft nicht und ehrlicherweise wollen es Patienten oft auch nicht, weil es dann doch auch mit einem gewissen Zeitaufwand einhergeht.
Ja, und bei alledem ist ja auch noch so, dass die Krankenkasse eine Kostenübernahme gewährleisten muss. Und das ist ja auch manchmal ein Knackpunkt.
Oh Gott, wir haben ja ein Gesundheitssystem, das kommt ja noch dazu. Das hat hier noch nie was verbessert, ne?
Aber ich denke, bei den Patienten ist es wirklich wichtig zu verstehen, und das müssen auch die Patienten verstehen, dass es wirklich eine Erkrankung ist, die eine hohe Letalität hat. Also wir sprechen hier von einer Letalität bis zu 20%. Und dass die Behandlung eben einmal sehr langwierig ist, aber dass es trotz der Behandlung auch immer wieder zu Rezidiven kommen kann und eben auch zu Therapieversagern.
Ja, genau. Also Patienten vorher immer gut briefen über den Verlauf. Dann können sie mit dem, sagen wir mal, Komplikationen und so und dem steinigen Weg etwas besser umgehen. Ist auch fair. Dann würde ich vielleicht als Take-Home-Message 2 heute mitgeben, dass die Otitis externa alleine in der Regel eher harmlos ist und gut mit lokalen Antibiotika behandelt werden können. Sie ist aber ziemlich schmerzhaft, die Patienten leiden. Bei der Otitis externa necroticans hingegen handelt es sich um ein wirklich sehr gefährliches Krankheitsbild, wo interdisziplinär eine langwierige systemische Therapie notwendig ist und trotzdem die eine hohe Letalität hat.
Okay, dann kommen wir noch zum nächsten Thema. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eines deiner Lieblingsthemen, die akute Mastoiditis.
Naja, Lieblingsthemen, das ist zumindest die Liebe vieler Abende und Nächte hier, wenn ich das so sagen darf. Also da habe ich natürlich schon ein bisschen Zeit mit Mastoiditis-Patienten in der Klinik verbracht. Es ist ein super wichtiges Thema und hier kommt es wieder eben darauf an, dass man Handlungskompetenz erlernt. Und das ist eben das, was bei der Ausbildung junger Mediziner häufig zu kurz kommt. Die lernen viel, aber die Entscheidung trifft ein anderer. Und man muss eben sagen, okay, wir treffen jetzt hier eine Entscheidung und leiten weitere Maßnahmen ein.
Wenn wir über das Thema akute Mastoiditis sprechen, dann sprechen wir ja eigentlich auch vom typischen Kindernotfall. Denn eine Mastoiditis tritt ja eigentlich fast nur bei Kindern auf.
Ja, es gibt selten auch mal Erwachsene, die betroffen sind, aber da ist häufig die Klinik nicht so eindeutig und das kann man dann eher unter einer komplexen Mittelohrentzündung verbuchen. Also ist sicherlich eine Erkrankung, wo man sich auf den kindlichen Patienten fokussiert. Also ganz typischer Fall ist, Kind wird überwiesen vom Kinderarzt mit Verdacht auf Mastoiditis. Die Anamnese: das Kind hatte gehäuft Mittelohrentzündung, muss aber nicht der Fall sein. Hatte jetzt vielleicht vor 2-3 Wochen mal eine gehabt, ist antibiotisch behandelt worden, ist dann etwas besser geworden und seit heute Morgen steht das Ohr ab. Das Kind hat wieder Fieber und fühlt sich schlecht. Das wäre so ein Verlauf, den wir oft sehen.
Das ist quasi so ein bisschen wie die orbitale Komplikation des Rhinologen, nur eben am Ohr.
Genau, also das ist dann dein Lieblingsthema. Das ist eben nicht das dicke Ohr, sondern das dicke Auge. Gibt es auch oft bei Kindern. Besprechen wir nochmal, auch wichtiges Thema.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal in einer späteren Folge besprechen.
Bei der akuten Mittelohrentzündung ist ja die größte Patientengruppe auch das Kind. Und ganz häufig ist eben eine Erkältung ursächlich und weswegen statistisch gesehen es ganz häufig Viren sind, die eine Mittelohrentzündung auslösen und gar nicht Bakterien.
Deswegen ist auch therapeutisch bei den Kindern am Anfang wirklich sinnvoll, dass man die Nase abschwillt mit eben abschwellenden Nasensprays oder Tropfen. Aber generell ist natürlich bei den Kindern nicht nur die Nase ein Problem, sondern die haben häufig im Nasenrachen auch Polypen, also Adenoide, die einfach den Drainageweg des Mittelohrs behindern. Dann haben natürlich Kinder einen anderen Winkel der eustachischen Röhre und das begünstigt dann auch nochmal eine aufsteigende Infektion vom Atemweg ins Mittelohr. Was man auch nicht vergessen darf, dass es tut weh. Also eine Mittelohrentzündung ist schmerzhaft und deswegen sollte man auf jeden Fall auch dem Patienten Schmerzmittel geben.
So, was hältst du von Antibiotika oder Hausmittelchen wie Zwiebelsäckchen oder sowas?
Antibiotika sind sinnvoll. Die sind nur dann sinnvoll, wenn wir einen protrahierten Verlauf haben. Und wenn ein protrahierter Verlauf besteht, würde ich damit auch nicht zögern. Zwiebelsäckchen. Zu Zwiebelsäckchen gibt es meines Wissens jetzt keine wirklich wissenschaftliche Untersuchung. Weder ob die was nutzen oder schaden. Also man kann damit nichts falsch machen, aber ich würde es jetzt auch nicht empfehlen.
Ja, also vielleicht an der Stelle nochmal eine kleine Klarstellung, weil wir immer wieder ängstliche Eltern haben und sagen, das Trommelfell ist gerissen und es läuft aus. Also eigentlich ist es gut. Ne? Wenn das Trommelfell bei einer Mittelohrentzündung reißt und der Druck ablässt, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann unter Umständen Komplikationen erst gar nicht auftreten und das zur Limitierung dann der Entzündung auch führt. Diese Defekte wachsen meistens auch wieder zu, relativ rasch. Und wenn das nicht passiert, dann kommt es zu einer chronischen Mittelohrentzündung und darüber reden wir dann in diesem Block chronische Mittelohrentzündung, Cholesteatom und sowas. Aber wie gesagt, sehr selten.
Okay, aber zurück zu unserer Komplikation oder zum Krankheitsbild der Mastoiditis.
Gut, also, wenn wir jetzt so ein Kind vor uns haben, versucht man es natürlich erstmal zu untersuchen und ich persönlich schaue erstmal, wenn es geht, ins Ohr, um zu sehen, hat das Kind eine Mittelohrentzündung. Wenn das Mittelohr absolut reizlos aussieht und gar keine Mittelohrentzündung vorgelegen hatte oder auch vorliegt, dann ist eine Mastoiditis unwahrscheinlich. Es gibt nämlich auch die sogenannte Pseudomastoiditis. Das ist dann, sieht aus wie eine Mastoiditis, also Ohrmuschel steht vor, es ist hinter dem Ohr rot, die Umschlagsfläche ist verstrichen. Und das kann unterschiedliche Ursachen haben, sowas wie ein kleines Erysipel oder eine besondere Form der Ohrmuschelentzündung der Perichondritis.
Du sagst unwahrscheinlich, aber unwahrscheinlich ist nicht unmöglich.
Absolut. Also grundsätzlich kann man diese Diagnose eigentlich nur ganz sicher stellen, wenn man eine Bildgebung hat. Und wenn wir jetzt so eine ganz typische Situation haben, verstrichene retroaurikuläre Umschlagsfalte, dann häufig eben dieser Druckschmerz auf dem Mastoid. Und wenn man da vielleicht sogar noch eine Fluktuation spürt, dann hat man einen Durchbruch durch den Knochen. Und also das sind dann schon relativ sichere Zeichen. Aber nochmal, in meiner persönlichen Erfahrung habe ich das in 19 Jahren kein einziges Mal gesehen, dass ein Kind quasi ein naives Mittelohr hatte und eine akute Mastoiditis und es aus dem Nichts sozusagen aufgetreten ist. Aber solche Fälle sind beschrieben.
Eine häufige Frage, die wir gestellt bekommen von den Eltern oder auch von Kollegen, bei einer Mastoiditis, du hast gesagt Bildgebung, CT oder MRT?
Ja, also man muss halt ehrlicherweise sagen, dass die CTs deutlich strahlungsärmer sind als früher und das MRT ein bisschen das Problem hat, dass man mit ihm nur die Verschattung im Mastoid nachweisen kann, aber nicht die Osteolysen. Also nehmen wir mal an, ein Kind kommt aus dem Krankenhaus XY mit einem MRT zu uns, dann würde ich jetzt nicht nochmal ein CT machen, sondern anhand der Klinik entscheiden. Wenn das Kind aber hier ist, glaube ich, würde ich tendenziell eher ein CT machen, weil wir häufig auch abwarten können und das CT zeigt eher so die Frühzeichen, ob Osteolysen da sind oder nicht. Wenn ich ein MRT, eine Verschattung vom Mastoid sehe, weiß ich gar nicht, ist das eine Mittelohrentzündung oder ist das denn tatsächlich schon eine floride Mastoiditis, wo der Knochen eingeschmolzen ist?
Ja, prinzipiell, MRT hat immer dann Stellenwert, wenn wir über eine Komplikation der Komplikationen sprechen. Also wir haben die Komplikation der Mittelohrentzündung ist die Mastoiditis und davon gibt es da wieder Komplikationen wie Sinusvenenthrombose, Labyrinthitis und die würdest du doch im MRT besser sehen.
Das stimmt, tatsächlich. Das ist tatsächlich richtig, aber wenn wir eine initiale Bildgebung machen, würde ich trotzdem erstmal das CT favorisieren, weil es mir gerade im Frühstadium einfach sensitivere Informationen gibt. Das MRT, da braucht man bei Kindern häufig eine Narkose. Das macht die Sache sehr aufwendig und schwierig. Und wenn ich jetzt auf das MRT warte, bis ich dann möglicherweise meine OP mache, könnte es sein, dass im Verlauf die Komplikationen eintreten, die ich im MRT nachweisen will. Also das MRT hat dann auch seinen Stellenwert, aber ich glaube, ich würde das als zweite Zündstufe nehmen, nicht als erste.
Bin ich absolut bei dir, das sehe ich genauso. Es hast schon vorweggenommen, du hast schon von der OP gesprochen. Jetzt, wir sind an der Stelle, wo wir sagen, wir haben die Diagnose gestellt und jetzt müssen wir therapieren. Und tatsächlich ist ja die chirurgische Therapie auch was, was häufigerweise kontrovers diskutiert wird.
Ja, also eigentlich ist es mit der chirurgischen Therapie ganz einfach. Ne? Also das ist sehr standardisiert. Wir machen eigentlich immer ein Paukenröhrchen, also einen Schnitt am Trommelfell und so eine kleine Drainageröhrchen einlegen, damit wir eine Belüftung ins Mittelohr auch haben. Das Mittelohr steht ja mit dem Mastoid in Verbindung. Und dann machen wir die Mastoidektomie, das heißt, wir machen hinter dem Ohr in etwas einen halben Zentimeter hinter der Umschlagsfalte einen Schnitt, stellen dann das sogenannte Planomastoideum dar, das ist quasi der Knochen, den man hinter dem Ohr tastet. Und dann wird dort der knöcherne Deckel entfernt. Wir stellen dann die Mastoidzellen dar und das sogenannte Antrum. Das Antrum ist der Übergang vom Mastoid zum Mittelohr. Und das ist eben das allerwichtigste Ziel bei der OP, dass wir eine gute Belüftung vom Mastoid erhalten. Ja, und dann näht man das wieder zu. Wir legen da meistens noch so ein kleines Spülröhrchen ein, damit dann eine zusätzliche Drainage auch über das Mastoid ist. Und dann kann man eben auch noch nach den Adenoiden schauen. Es ist ja häufig mit eine prädisponierende Geschichte, dass man die Polypen eben den Eingang zur österreichischen Röhre verlegen und wenn die sehr groß sind, würde man die unter Umständen mit entfernen.
Was ich gar nicht meinte, ist das chirurgische Vorgehen. Das ist relativ klar, zumindest hier für uns an der Klinik. Was ich meinte mit diskutiert, ist mehr oder weniger der Zeitpunkt der OP. Da gibt es ja immer wieder, die einen sagen, okay, zuerst mal Hochdosis, konservativ, Antibiose und die anderen sagen einfach direkt OP.
Ja, das wollte ich jetzt ein bisschen umschiffen, aber also es ist so, da gibt es ja grundsätzlich, man muss ja immer mit dem auch konform sein mit seinem eigenen Handeln. Besonders wenn man jetzt im Hintergrunddienst ist, für das Kind verantwortlich ist und auch für die Konsequenzen, die daraus entstehen. Und meine persönliche Erfahrung ist, aber das gilt nur für mich, dass ich tendenziell etwas konservativer bin. Ich bin eher ein bisschen zurückhaltend, was die OP angeht, aber auch, weil ich unglaublich viele dieser Kinder gesehen habe. Ich habe auch selber Kinder und ich liege da fast immer richtig. Es ist aber auch so, dass es halt manchmal eben den Fall gibt, dass man so eine Entzündung nur verschleppt. Das heißt, es wird unter der Antibiose etwas besser und dann wird es wieder schlechter. Und ich glaube, das muss man mit den Eltern auch gemeinsam besprechen, dass das eben eintreten kann. Und dann kommt man eigentlich in der Regel auch zu einem guten Schluss. Also tendenziell sollte man immer den etwas unangenehmeren Weg gehen in der Medizin. Das ist meistens der richtige ist. Und das ist in dem Fall meistens die Operation. Aber man kann durchaus einen konservativen Therapieversuch machen, wenn es nicht ganz eindeutig ist, wenn wir im CT keine fiesen Osteolysen sehen. Und in diesen Fällen, zumindest in den Fällen, wo ich es hier gesehen habe, kriegt man das meistens ohne OP hin. Denn es ist ja keine OP, von dem das Kind irgendwie langfristig profitiert. Das ist eine OP, um eine akute Symptomatik aufzulösen. Ne?
Im Zweifel eher Richtung OP und sich nicht auf die Antibiose verlassen. Eben auch, weil unter einer unzureichenden antibiotischen Therapie nochmal die gefürchteten Komplikationen der Komplikation, wir hatten schon Sinusvenenthrombose oder eben Durchbruch des Abszess nach außen, einfach Richtung Mastoidspitze passieren kann.
Ja gut, man muss vielleicht eine Sache noch sagen, für den, sage ich mal, armen Trottel, der das dann operiert. Ne? Das bin ja nicht zum Beispiel ich. Ja? Jetzt machst du so ein Ohr auf, ich habe das jetzt ja so blumig erzählt, wir machen das Mastoid auf, kein Problem. Das ist natürlich nicht nur Eiter drin, es ist meistens vor allem Granulation. Das heißt, es blutet unglaublich viel. Denn es ist ein Kind, da sind die ganzen anatomischen Verhältnisse wesentlich kleiner. Da kann man relativ rasch mal in den Sinus Sigmoideus reinrauschen, ja, und dann gibt es ein Blutfest. Ja. Also das ist, können wir auch dann behandeln und gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das ist natürlich keine schöne Komplikation dann. Und das nächste ist, dass wir das Antrum darstellen, das habe ich ja gesagt, den Übergang zum Mittelohr. Im Antrum sieht man aber dann auch die Ossikel. Und wenn man halt bei der OP mit der Diamantfräse die Ossikel berührt, kann das Kind einen dauerhaften, sehr signifikanten Lärmschaden davontragen. Also es ist jetzt nicht so, dass die OP 0815 ist und dabei kann nichts passieren. Dabei kann was passieren. Und bei kleinen Kindern werden häufig auch Blutkonserven gekreuzt. Also das muss man sich schon auch klar machen. Ne?
Okay, vielleicht zum Schluss nochmal zurück zu den Erwachsenen. Die Erwachsenen können natürlich auch eine Mastoiditis haben. Die haben dann eher nicht dieses typische Bild, dass da so eine Ohrmuschel so richtig absteht. Das sieht man eigentlich fast nur bei Kindern so schön.
Ja, tatsächlich, was wesentlich häufiger bei Erwachsenen ist, ist eine akute Mittelohrentzündung mit Innenohrbeteiligung. Ich weiß gar nicht, ob es einen besseren Fachbegriff dafür noch gibt. Eine Labyrinthitis im weiteren Sinne ist es dann ja. Ne? Das heißt, die Mittelohrentzündung greift auf das Innenohr über und der Klassiker ist, dass die Patienten eine überproportionale Hörminderung haben. Das merken die aber selber nicht. Das wird häufig erst im Hörtest diagnostiziert. Und das andere Kardinalsymptom ist eben Schwindel.
Genau, also wenn wir einen Patienten mit einer akuten Mittelohrentzündung haben, sollte man einen Hörtest machen.
Ja.
Wenn wir im Hörtest eine Innenohrschwerhörigkeit sehen, die der Patient uns glaubhaft versichern kann, dass er vorher gut gehört hat und er eben keine bestehende Innenohrschwerhörigkeit hatte, oder der Patient noch Schwindel hat, dann ist es ein Grund, dass der Patient stationär bleibt und wir geben eben IV-Hochdosis Antibiotika und Cortison.
Genau. Also diese Patienten müssen behandelt werden. Also Paracentese ist ja ein Schnitt am Trommelfell und das ist eigentlich auch so das Erste, was wir direkt in der Ambulanz machen. Das geht relativ leicht. Man kann im Verlauf auch ein Paukenröhrchen einlegen oder auch direkt. Das ist ein bisschen besser, weil das länger das Ohr offen hält, aber das tolerieren die Patienten bei diesen entzündeten Ohren nicht immer so gut. Und vielleicht nochmal zu den klinischen Symptomen. Also wir hatten ja gesagt, ein Leitsymptom ist Schwindel. Typischerweise haben die Patienten einen Nystagmus, also die schnelle Schlagrichtung, in das betroffene Ohr. Und das haben wir bei Schwindelerkrankungen selten. Häufig haben wir einen Nystagmus in das Gegenohr. Das ist dann ein Ausfallnystagmus. Das hatten wir, glaube ich, auch in den Schwindelfolgen so besprochen. Aber bei der Mittelohrentzündung ist es typischerweise ein Nystagmus, der in das betroffene Ohr reingeht. Und wir nennen das einen Reiznystagmus. Und das ist ein ganz gutes Zeichen, weil das nämlich noch die milde Form ist. Ne? Wenn das Ohr ausgefallen ist, dann gibt es einen Umschlag des Nystagmus in das Gegenohr.
Genau, hier eine Eselsbrücke. Ich weiß gar nicht, ob wir sie in der Folge über Schwindel hatten, aber der ausfallende Nystagmus geht auf die andere Seite.
Gut, jetzt kann ich mir auf der anderen Seite der Brücke das auch merken.
Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mit dem heutigen Thema der ersten Runde der Ohrnotfälle zum Ende. Ich glaube, wir haben noch ein paar Entzündungsnotfälle. Das heißt, in der nächsten Folge würden wir auch nochmal über entzündliche Notfälle am Ohr sprechen, aber haben natürlich dann auch noch weitere Themen wie Traumata. Ich würde mich an der Zusammenfassung probieren. Also wir haben heute gesprochen über Ohrnotfälle, haben gestartet mit einer Banalität quasi der Otitis externa, die aber umschlagen kann zu was sehr, sehr Letalem, einer Otitis externa necroticans. Da ist es einfach wichtig, dran zu denken, die wichtigsten Fragen zu stellen und im Zweifel eben zu schauen oder auszuschließen, liegt dieses Krankheitsbild vor. Dann hatten wir gesprochen über die akute Mittelohrentzündung mit der typischen Komplikation der Mastoiditis und jetzt zum Schluss tatsächlich nochmal über eine weitere Komplikation der akuten Mittelohrentzündung, nämlich der Innenohrschwerhörigkeit und Schwindel.
Ja, wie immer tipptopp zusammengefasst.
Dann bleibt mir für heute noch zu sagen, wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns auf halsüberkopf@med.uni-tübingen.de. Und dann war das Folge 24 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. Amy, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to times